In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis.
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Und doch verkündigen wir Weisheit unter den Vollkommenen, aber nicht Weisheit dieser Welt oder der Machthaber dieser Welt, die einst entmachtet werden. Vielmehr verkündigen wir das Geheimnis der verborgenen Weisheit Gottes, die Gott vor allen Zeiten vorausbestimmt hat zu unserer Verherrlichung. Wort des lebendigen Gottes.
Cari fratelli e sorelle.
Liebe Brüder und Schwestern, der heilige Robert Bellarmin, über den ich heute sprechen möchte, bringt uns das Gedächtnis einer schmerzhaften Zeit der Spaltung der abendländischen Christenheit. Eine Zeit, in der es eine große politische Krise und religiöse Krise gab, die die Trennung von ganzen Nationen vom apostolischen Stuhl hervorbrachte. Erst am 4. Oktober 1542 in Montepulciano in der Nähe von Siena geboren. Er war ein Neffe von Seiten seiner Mutter, von Papst Marcellus II. Er hatte eine ganz herausragende humanistische Ausbildung, bevor er dann 1560 in die Gesellschaft Jesu eingetreten ist. Er absolvierte seine Studien von Philosophie und Theologie im römischen Kolleg, dann in Padua und Löwen. Und das Schwerpunkt war die Lehre des heiligen Thomas von Aquin und der Kirchenvätern. Das war wichtig und einschneidend für seine theologische Ausrichtung. Er wurde zum Priester geweiht 1570 und er war einige Jahre Professor von Theologie in Löwen. Danach wurde er nach Rom berufen als Professor ans römische Kolleg. Und dort wurde ihm der Lehrstuhl der Apologetik anvertraut. In dem Jahrzehnt, in dem er diese Aufgabe ausführte, hatte er eine Reihe von Vorlesungen, die dann in die Bücher der Kontroversen eingeflossen sind. Ein Werk, das berühmt geworden ist durch die Klarheit und den Reichtum des Inhalts und durch auch den historischen Ansatz. Das Konzil von Trient war kurz zuvor beendet worden und es war notwendig für die katholische Kirche, die eigene Identität auch im Hinblick auf die protestantische Reform klar herauszustellen. Das Handeln von Bellarmin ist in diesem Kontext einzuordnen. Von 1588 bis 1594 war er Spiritual für die Jesuitenstudenten im römischen Kolleg. Und in dieser Zeit hat er auch den heiligen Aloysius von Gonzaga begleitet. Und er war religiöser Oberer. Papst Clemens VIII. Hat ihn zum päpstlichen Theologen berufen, ernannt und auch zum Berater des heiligen Offiziums und auch als Rektor des Kollegs der Penitenzerie in der St. Peter Basilika. Er brachte einen Katechismus heraus, die kurze christliche Lehre. Und das war ein volkstümliches Werk, ein Katechismus für das Volk. Er wurde zum Kardinal ernannt, 1599 von Papst Clemens VIII. Und 1602 wurde er Erzbischof von Capua. Er hat die Bischofsweihe am 21. April des gleichen Jahres erhalten. In den 3 Jahren, in denen er Diözesanbischof war, zeichnete er sich aus durch seinen Eifer des Predigens in seiner Kathedrale, für den pastoralen Besuch seiner Pfarreien, die er wöchentlich ausübte, und auch durch die 3 Diözesansynoden und einem Konzil, das er in seiner Gegend einberufen hat. Er hat auch teilgenommen an verschiedenen Konklaven, in denen Papst Leo der XI. Und Papst Paul der V. gewählt wurden. Er wurde nach Rom berufen als Mitglied der Kongregation des Heiligen Offiziums, des Index der Riten, der Bischöfe und auch der Propagatione Fidei. Und er hatte auch diplomatische Aufgaben im Hinblick auf die Republik von Venedig und England. Und er verteidigte die Rechte des apostolischen Stuhls. Er hat einige Bücher der Spiritualität herausgegeben. Sie waren die Frucht seiner geistlichen Exerzitien, die er jedes Jahr gehalten hat. Und wenn man die heute noch liest, kann man da sehr aufgebaut werden von. Er ist in Rom am 17. September 1621 gestorben. Papst Pius XI. Sprach ihn selig, heilig im Jahr 1930 und er hat ihn auch zum Kirchenlehrer erhoben 1931. Heilige Robert Bellarmin hat eine wichtige Rolle in der Kirche der letzten Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts und der ersten des folgenden Jahrhunderts ausgeübt. Seine Kontroversen waren ein Bezugspunkt, der auch heute noch für die katholische Ekklesiologie, also die Kirchenlehre, gültig sind, in Bezug auf die Fragen der Offenbarung, der Natur, dem Wesen der Kirche, den Sakramenten, der theologischen Anthropologie. Und er zeigte auch den institutionalen Aspekt der Kirche und hat ihn unterstrichen in Bezug auf die Fehler und Irrtümer, die in dieser Zeit um sich umhergingen. Er hat die unsichtbaren Aspekte der Kirche als mystischen Leib aufgezeigt und das anhand einer Analogie zwischen Körper und Seele versucht zu erklären, um die Beziehung zwischen den inneren Reichtümern der Kirche und den äußeren Aspekten aufzuzeigen, die sie wahrnehmbar machen. In diesem wichtigen Werk hat er versucht, die verschiedenen Kontroversen seiner Zeit zu systematisieren. Und er hat es verstanden, jede Art von Polemik und aggressiven Ton in Bezug auf die Ideen der Reform zu unterlassen. Und er hat sich auf die Argumente, die Vernunftsargumente gestützt, auf die Tradition der Kirche. Und er hat so in klarer und wirksamer Weise die Lehre der Kirche vertreten. Trotzdem, sein Erbe steht in dem der Art, in der er seine Arbeit verstanden hat. Seine großen Aufgaben, die er innehatten, verhinderten nicht, dass er sich nach der Heiligkeit ausstreckte und sie versuchte, jeden Tag zu leben mit Treue, auch seinen Verpflichtung seines religiösen Standes als Priester und auch als Bischof. Von dieser Treue her stammt auch sein Einsatz im Dienst der Predigt. Er war als Priester und Bischof vor allem Hirte der Seelen und er hat stark die Verpflichtung gespürt, zu predigen. Es sind viele hundert Predigten erhalten geblieben, die er in Fiandern, in Rom, in Neapel, in Capua gehalten hat, innerhalb von liturgischen Feiern. Und es gibt auch seine Expositiones, seine Auslegungen, die er in Vereinen gegenüber Ordensleuten gehalten hat, gegenüber Studenten am römischen Kolleg. Und die hatten oft zum Gegenstand die Heilige Schrift, besonders die Briefe des heiligen Paulus. Seine Predigt und seine Katechese haben immer einen Charakter, das Wesentliche darzustellen, und sie zeigen vor allem seine ignatianische Prägung, seine Ausbildung. Alles war darauf ausgerichtet, mit allen Kräften der Seelen den Herrn zu kennen, zu lieben und ihm nachzuahmen. In seinen Schriften erscheint klar, dass er trotz aller Zurückhaltung, was seine Gefühle anbelangt, immer den Primat legt auf die Lehre des Herrn. Der heilige Bellarmin zeigt so ein Modell für das Gebet, dass die Seele ist von jeder Handlung, von jeder Aktivität. Ein Gebet, das das Wort des Herrn hört, das es betrachtet in seiner Größe und das nicht auf sich selber zurückverbogen ist, sondern sich in einer freudigen Hingabe an den Herrn, an Gott schenkt. Ein Zeichen seiner Spiritualität ist seine ganz tiefe persönliche Wahrnehmung der unendlichen Güte Gottes, die ihn spüren ließ, dass er ein geliebter Sohn von Gott ist, ein geliebtes Kind Gottes ist. Und das war für ihn die Quelle einer großen Freude, sich mit Einfachheit und Freude im Gebet zu sammeln, in der Kontemplation von Gott. In seinem Buch Die Erhebung der Seele zu Gott hat einen Weg aufgezeigt, der sich am heiligen Bonaventura orientiert. O meine Seele, so zitiert er, dein Beispiel, dein Vorbild ist Gott, die unendliche Schönheit, das Licht über dem Schatten, der Glanz, der Sonne und Mond überragt. Erhebe die Augen zu Gott, indem du das Urbild aller Dinge siehst, wie eine Quelle, eine unendliche Fruchtbarkeit, von der die Fülle der ganzen geschaffenen Dinge hervorgeht. Und er schlussfolgerte dann daraus, wer Gott findet, der findet in ihm jedes Ding. Und wer Gott verliert, der verliert alles. In diesem Text zeigt sich ein Echo seiner berühmten Contemplatio ad Amorem Obtinendum. Das ist eine Betrachtung, um die Liebe zu erhalten, und da spiegeln sich auch die Exerzitien, die geistlichen Exerzitien des heiligen Ignatius wieder. Bellarmin hat in einer Zeit gelebt, die prunkvoll war und auch eine Art ungesunde Gesellschaft des 15. Jahrhunderts, des Anfang des 16. Jahrhunderts. Und er hat in dieser Zeit, dieser schwierigen Zeit, seinen ganzen pastoralen Eifer ausgeübt. In dem Buch Die Kunst zu sterben beschreibt er, die Norm, gut zu leben und auch gut zu sterben, ist es, dass man immer sich bewusst ist, dass man einst vor Gott Rechenschaft ablegen muss von seinen Handlungen, von seiner Art zu leben, und dass man nicht Reichtümer in dieser Welt anhäuft, sondern dass man einfach mit Liebe lebt und um die Güter des Himmels zu erwerben. In dem Buch Das Seufzen der Taube vergleicht er die Taube mit der Kirche. Da ruft er die Gläubigen und den Klerus zum Eifer auf und unterstreicht, dass es keine Reform gibt, ohne der Heiligen Schrift und den Heiligen zu folgen. Ohne die persönliche Umkehr gibt es keine Reform. Und er hat besonders sich gestützt auch oder war geprägt von den Kirchenvätern Gregor von Nazianz, dem heiligen Johannes Chrysostomus, heiligen Hieronymus Augustinus, den Gründern von Orden wie dem heiligen Benedikt, Dominikus, dem heiligen Franziskus. Er hat mit seinem Beispiel des Lebens, hat er gelehrt, der heilige Bellarmin, und so war und hat eben unterstrichen, es gibt keine Reform der Kirche, ohne dass wir zuerst umkehren, dass unser Herz sich bekehrt. In den geistigen Exerzitien des heiligen Ignatius hat er aus diesen hat er geschöpft, und er hat auch die Schönheit der Glaubensgeheimnisse dargestellt. Er sagte, wenn du weise bist, dann verstehe, dass du geschaffen bist zur Ehre Gottes, für dein ewiges Heil. Er ist dein Ziel, Gott ist dein Ziel, er ist das Zentrum deiner Seele, er ist der Schatz deines Herzens. Deswegen strebe nach dem wahren Gut, das dich bis zum Ziel bringt. Das wahre Böse ist das, was es dich fehlen lässt, was dich davon abhält. Egal, was passiert, ob es gute Ereignisse sind, Reichtum oder Armut, Gesundheit oder Krankheit, Ehre oder Beschimpfungen, Leben oder Tod, sei der Weise sucht, muss diese Dinge nicht suchen, er muss sie nicht fliehen, sondern was gut und wünschenswert ist, ist nur das, was zur Ehre Gottes beiträgt und was dich zur ewigen Glückseligkeit bringt. Und das ist schlecht, was dich davon abhält, was dich dazu hindert. Das sind keine Worte, die außer Mode geraten sind, sondern die kann man lang betrachten, um unseren Weg zu orientieren auf dieser Erde. Er erinnert uns, dass das Ziel unseres Lebens der Herr ist, Gott, der sich in Christus offenbart hat, der weiterführt, uns zu rufen, der uns einlädt zur Gemeinschaft mit ihm und diese Gemeinschaft mit ihm uns auch verspricht. Er erinnert uns, dass es wichtig ist, auf den Herrn zu vertrauen, ein Leben treu ihm zu sein, treu dem Evangelium, dass man mit Treue erleuchtet vom Glauben und Gebet jeden Umstand des Lebens, jede Aktivität in unserem Leben leben muss, um sich auszustrecken nach der Vereinigung mit Gott. Danke.
Liebe Brüder und Schwestern, heute möchte ich über den heiligen Robert Bellarmin sprechen, der in der Zeit der schmerzlichen Spaltung der abendländischen Christenheit gelebt und gewirkt hat. Robert Bellarmin wurde 1542 in Montepulciano in der Toskana geboren. 1560 trat er in die Gesellschaft Jesu ein und wurde Professor für Apologetik am Collegium Romanum. Kurz nach dem Abschluss des Konzils von Trient trugen seine Vorlesungen, die in den 4 Bänden Kontroversen veröffentlicht wurden, wesentlich dazu bei, dass die Identität der katholischen Kirche neu gestärkt und gefestigt wurde. Durch Vernunftargumente, durch Verweis auf die Tradition der Kirche und unter Vermeidung jeder Polemik gegenüber den Ideen der Reformation legte Bellarmin die katholische Lehre dar. Die Kontroversen beschreiben vor dem Hintergrund jener Probleme von damals die Gestalt der Kirche. Er wird uns sehr stark ihren sichtbaren Aspekt als Institution, aber auch ihre unsichtbare innere Seite und vergleicht Verhältnis von Institution und Inwendigkeit der Kirche mit dem Verhältnis der Seele zum Leib. Die inneren Reichtümer der Kirche werden durch ihre äußere Gestalt sichtbar gemacht. Robert Bellarmin hatte als päpstlicher Theologe und später als Kardinal, als Mitglied verschiedener Kongregationen und als Gesandter des Apostolischen Stuhles hohe Aufgaben in der Kirche inne. Aber das Eigentliche seines Lebens war doch immer, dass er nach Christus, nach der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott suchte, heilig zu sein suchte. Aus seiner Treue und seiner pastoralen Liebe sind hunderte von Predigten und pastoralen Vorträgen entstanden, in denen er als geistlicher Sohn des heiligen Ignatius die Hörer zum Wesentlichen hinführte, zur Ausrichtung der ganzen Kräfte der Seele auf Jesus Christus. Ihn zu erkennen, zu lieben und nachzuahmen, ist sein Ziel. Als sichere Richtschnur für ein gutes Leben und Sterben riet er, oft und ernsthaft daran zu denken, dass wir Gott über unser Leben Rechenschaft abzulegen haben. Nicht Reichtümer auf Erden anzuhäufen, sondern durch Einfachheit und Liebe Reichtümer im Himmel schaffen sollten. Und so geht es ihm letztlich darum, ein Mensch zu sein, der sich von der Liebe Gottes umfangen und getragen weiß. Von Herzen grüße ich alle deutschsprachigen Pilger, heute besonders Bischof Ludwig Schwarz mit den Dichanten aus der Diözese Linz. Die Heiligen sind Menschen, die ein ganz normales Leben, ein anspruchsvolles Berufsleben mit der heiligen Bellarmin gelebt haben, aber darin inwendig bei Gott geblieben sind, von daher auch das Berufliche besser bewältigt haben. So sollten wir vom heiligen Robert Bellarmin dies lernen, den inneren Kontakt mit Gott, mit Christus zu halten und so von ihm langsam geformt und erleuchtet zu werden. Er sagt ausdrücklich, jede Reform der Kirche beginnt mit der Reform meiner selbst. Nur wenn ich mich reformieren lasse, trage ich auch wirklich zur Erneuerung der Kirche bei. Der Herr schenke uns allen dazu seine Gnade. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos da malo. Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.